Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt das Interview mit dem Sack. Der doch etwas andere Interview-Podcast. Denn neben Gast und Gastgeber ist immer mit dabei ein Sack voller Gesprächsthemen. Los geht's!
Das hier ist Folge Nummer 0004. Wir sind am Hausvogteiplatz in Berlin, ein Ort, den ich nur vom Vorbeifahren kenne. Die Örtlichkeit heißt Meisterstück und ausgesucht hat sie der Gast. Bis jetzt sieht es sehr nett aus. Wie kann man das hier beschreiben?
Als Bratwurst-Grillbude.
Und die Bratwürste sollen grandios sein. Die Bestellung
auf offenem Feuer gegrillt, zu Mittepreisen, kann ich sagen.
Riecht auch so ein bisschen.
Ja, riecht so ein bisschen wie bei Konopke. Wie bei Konopke, ne? Nur eben nicht für 1,80, ja, sondern für 18 Euro.
Das sensationell. Das Meisterstück. Wir sitzen draußen. Hoffentlich geht das vom Sound. Hinter uns sitzen ein paar Kinder, aber wenn die ruhig bleiben, soll wir klarkommen. Ansonsten würde ich den Gast mal rüberschicken. Wer er ist, das hören wir jetzt mal von Andrea.
Alexander Oetker macht Fernsehen, liebt Frankreich und hat, inspiriert durch seine Zeit als Korrespondent dort, ein Buch geschrieben. Sein Frankreich-Krimi Retour, Luc Verlains erster Fall, schaffte es auf Anhieb auf die Spiegel-Bestsellerliste. Wow! Oetker ist 35, verheiratet, hat ein Kind, heute lebt und arbeitet er in Berlin. Hauptsächlich zu sehen ist er bei RTL und NTV. Regelmäßig berichtet Alexander auch aus Brüssel und er reist für seine Reportagen immer wieder nach Frankreich.
Du warst gerade erst in Urlaub da, beruflich vermutlich so zur Präsidentenwahl, Macron-Le Pen.
Ja, und sogar nochmal, ich war sehr überrascht, zur Assemblée Nationale-Wahl, das ist ja die nachrangige Wahl, wo dann das Parlament gewählt wird. Das war sehr, sehr schön, weil es sehr warm war und sehr spannend und sehr nett.
Hast du dann, wenn du da hinfliegst, wie wenn ich nach Nordrhein-Westfalen fahre, wo meine Familie herkommt, wo ich herkomme, dann 23 Leute auch, die du erstmal besuchen musst, die erwarten, dass du kommst?
Ja, in der Tat, da werden dann extra Partys veranstaltet. Also an dem Wochenende wurde dann in der Tat meine beste Freundin dann, alle Freunde zu sich nach Hause in 20. eingeladen und dann saßen wir dann da und haben uns über alte Zeiten unterhalten und am nächsten Tag dann wieder auf den Spuren der neuen Abgeordneten von Macron, der ja ganz viele Neulinge ins Parlament geholt hat, waren wir dann unterwegs und
viele Nicht-Politik-Experten sagen.
Genau,
man auch.
Viele Nicht-Politik-Experten und eine haben wir begleitet, eine Agrarwirtin, die so Pferderennen früher veranstaltet hat und die dann ganz sicher, so schien es, gewählt werden sollte in einem, also im Norden von Paris, da waren ganz viele Wahlkreise, die von Emmanuel Macrons Kandidaten geholt wurden und wir hatten dann eben mit dieser unglaublich netten Frau gedreht und irgendwann um 22 Uhr abends, wir wollten dann am nächsten Morgen nochmal mit der drehen, ihren Sieg feiern und um 22 Uhr abends guckte ich dann im Le Parisien, schickte die Ergebnisse und da hatte sie in einem Meer von Macron gewinnen, hatte sie 45-55 verloren und wir hatten halt alle Pferde auf sie gesetzt, also habe ich angefangen am Sonntag Nacht neuen Interviewpartner für den nächsten Morgen.
Das wäre ein schöner Dreh für die Berichterstattung gewesen.
Auch das ist der Job. Ja,
die Frau ist raus.
Die Frau ist raus. Ah, das tut mir so leid. Madame Buch, wenn Sie das hören, schwit désolé. Ich hoffe, es lag nicht an uns.
Wie siehst du dieses, ich weiß nicht, ob man von einem Konzept sprechen kann, dass diese ganzen Politik-Neulinge da jetzt
das Konzept Macron. Ja, die sind natürlich nicht so versaut. Die sind halt aus ihren anderen Berufen versaut. Ne? Also es ist jetzt ja nicht, nicht so versaut von diesem französischen elitären Politikbetrieb, der ja schon noch ein bisschen elitärer ist als hier.
Ja.
Und da kann das schon ein ganz guter Aufbruch sein. Sieht jetzt ja auch ganz danach aus.
Wie läuft das mit Brüssel? Pendelst du regelmäßig rüber oder ist das nach Bedarf, wenn da jetzt gerade eine Ratssitzung ist oder was weiß ich?
War früher mehr, genau, zur Ratssitzung und auch zur Eurogruppe der Finanzminister, als Griechenland noch quasi mit einem Bein in der Grube stand. Also stehen sie ja wahrscheinlich immer noch, aber wir sind jetzt nicht mehr so oft bei der Eurogruppe. Ja, man pendelt ab und zu, aber es ist wirklich weniger geworden jetzt mit Baby und Co.
Lebensmittelpunkt schon hier.
Lebensmittelpunkt, die deutsche Hauptstadt.
In deiner Heimat.
In meiner Heimat.
Geboren in Prenzlauer Berg, richtig? Oder nicht in Prenzlauer Berg, aufgewachsen.
Ja, also aufgewachsen
in Prenzlauer
Berg, genau. Ja.
Auf der Schönhauser Allee.
Genau, zwischen Blümchentapeten.
1982, das heißt, du hast noch so einige Erinnerungen an den, wie ich es mir vorstelle, kalten, grauen Osten, wo immer Winter war.
Genau, und es gab Lecho aus dem Glas.
Was zur Hölle ist Lecho?
Lecho ist ein Paprikagemüse.
Ja.
Das ist euer Ketchup. Der Ketchup des Westens ist der Lecho des Ostens.
Hat man länger nichts von gehört irgendwie.
Ja, ich glaube, wird zwischen Bautzen und Zwickau immer noch reichlich verkauft.
verstehe.
Lecker, lecker.
Ist das nur in meiner Erinnerung grau und kalt und öde oder hast du durchaus bunte Bilder von deinen ersten Jahren im Ostteil der Stadt?
Ich überlege immer, wenn ich die nordkoreanische Nachrichtenansagerin sehe, ob da bei mir Déjà-vus auftauchen. Ja. Nee, das war nicht so. Ich glaube, als Kind war man da durchaus zufrieden. Ja. Aber man war als Kind dann schon politisch, weil man hat dann vorm Fenster die Demos gesehen, die Demos vor dem 9. November in den Tagen davor. Und das war schon, also man hat das überhaupt nicht verstanden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was da passiert, aber es war irgendwie spannend. Nee, aber das, ja, ich habe daran Erinnerung, aber eben nicht so, ja, wie man die halt hat mit 6.
Mit 18 bist du schon zu RTL Fernsehen gegangen.
Das ist verrückt.
Das ist verdammt jung. Wie zur Hölle passierte das? Es muss an deinem guten Aussehen gelegen haben oder war die Kompetenz da auch schon vorhanden?
Es war eine Melange von allem. Ich war davor bei der Berliner Zeitung, das soll man hier nicht vergessen, weil es ja immerhin eine Zeitung ist, die gerade tierisch den Bach runtergeht, weil Dumont da ordentlich einspart. Am Ende ist jetzt eine Regionalzeitung für den Berliner Osten wird.
Sie wollten vielleicht mal die neue FAZ oder Frankfurter Rundschau werden, glaube ich.
Ja,
mit dem Anspruch.
Eine gute Zeitung, die ich immer noch gerne lese, weniger gerne, seitdem echt gute Leute gerade im Feuilleton gehen mussten. Aber
ja, da hat es angefangen,
genau. Da habe ich mit 16, 17 so, mit 16 Praktikum gemacht und dann freigeschrieben für die. Und so war es auch. Ich war auch mit 18 noch Schüler. Ne? In Brandenburg hat man ja 13 Jahre. So habe ich also den Sommerferien bei RTL angefangen und dann kam das Angebot doch frei da weiter zu arbeiten, also
Produktionshilfe oder wie man das
als
nennt.
Als Redaktionsassistent, ja, eben Interviews zu führen, ja, Bundespolitiker zu interviewen und da, wenn man dann mit 18 da steht und so einen Minister vor der Linse hat, damals war das noch Ulla Schmidt als Gesundheitsministerin und im Kabinett Schröder.
Ja.
Das ist dann schon bemerkenswert und interessant und so.
Hast du volontiert da eigentlich auch oder bist du dann einfach so im Betrieb?
Ich habe da nicht im Betrieb, im elterlichen Betrieb. Ich habe dann studiert.
RTL-Journalistenschule
gab es damals leider noch nicht. Das ist bestimmt eine sehr, sehr gute Journalistenschule, weil die Leute, die von da kommen, sind ziemlich gute Journalisten.
Der Nachwuchs herangezüchtet fürs Haus.
Genau, der hat ja da viele Nachwuchs. Ich habe dann studiert, Politik und so, aber irgendwie habe ich dann immer mehr gearbeitet und dann ist es wie bei jedem, der neben dem Studium arbeitet. Wenn es dann irgendwann läuft, dann läuft's und dann geht man eher weniger auf die Unibank.
Ja, mit 26 war es vermutlich so, dass dein Chef gesagt hat, Alex oder Herr Oetker, komm noch mal ins Büro. Wie bahnte sich Frankreich an?
Ich war in Paris und hatte mit der damaligen Korrespondentin gesprochen und sie hat mir erzählt, dass sie irgendwann ihre Zeit endet. Und dann dachte ich, das ist ja spannend, Paris und Frankreich. Ich habe immer auf den Reisen als Kind in die Bretagne dann, als wir endlich nicht mehr nur nach Ungarn fahren mussten, sondern auch nach Frankreich fahren durften.
Das war so euer Familienurlaubsort, ne?
Genau, ja, die Bretagne. Und dann habe ich mir auf den Rücksitzen ausgemalt, wie ich dann irgendwann da bin und aus Frankreich berichte. Das war vielleicht so mit 12 oder 13. Das ist schon eigentümlich, wie früh dieser Berufswunsch feststand. Dann habe ich das meinem Berliner Chef gesagt und der hat seinen Kölner Kollegen gesagt. Und dann hat, als ich eines Morgens unter der Dusche stand, der Klöppel angerufen. Damals gab es noch keine Alexa,
die dann anging oder so. RTL-Gesicht, wer kennt ihn nicht?
Ja.
Wichtig, ich habe ja auch, wir waren ja Kollegen, ich habe ja gearbeitet, das lernt man schnell, nicht mit Ö schreiben. Klöppel mit OE, wenn man ihn...
So wie Oetker.
So wie Oetker, stimmt.
Ja, dann war ich, glaube ich, der jüngste Frankreich-Korrespondent.
Ever.
Of all times.
Ja.
Im Fernsehen.
Mit 26 hattest du eine Freundin damals? Sie irgendwie mitgegangen oder gab es dieses Problem nicht?
Es gab eine Freundin und die ist hier geblieben und wir haben überlegt, wie wir das machen, aber als wilder Party-Berliner.
So, jetzt kriegen wir hier, jetzt
kommt hier die Wurst.
Jetzt müssen wir gucken, wie wir zwischen die Mikrofone drapieren. Genau. Was war das nochmal?
Die Käsekräne.
Die Käsekräne.
Das ist Österreich.
Eine Bratwurst mit Käse und ein Caesar Salad dazu. Genau. Super. Guten Appetit. Dankeschön.
Vielen Dank.
Sieht toll aus.
Die ist hier geblieben, aber als Party-Berliner in dem Alter, da pendelt man ja andauernd, weil es halt hier, also Paris ist ja nachtlebenmäßig vor 10 Jahren, 2008.
Vor zehn Jahren war nichts.
Berlin war mega hip.
Okay.
Und Prenzlauer Berg.
Ist das so wie München, noch, dass die da die Rollläden hochklappen?
Ja, gibt es ja auch nicht. Also wenn die letzte Metro fährt, werden die Bars leer. Und außerdem kostet jeder Red Bull Wodka 20 Euro gekostet in den Bars. Und
Das heißt, da ist man zum Feiern bist du auch zurück nach Berlin.
Hab ausgerechnet, dass ich mit Flug in Berlin ein Wochenende billiger feiern kann als in Paris ohne Flug.
Ja.
Und war dann sehr oft hier bei meiner Freundin und dann. So.
Okay. Mm. Wir sind mal gerade raus, weil es so lecker schmeckt. Kennst du diesen Schulz Moment? Natürlich kennst du ihn. Schreibt so viel über das Essen in deinem Buch.
Schulz und Böhmermann aßen ja immer bei den Podcasts.
Man sitzt beim Essen mit Leuten und schmeckt so intensiv. Dass, also ich mache das. Bin dann, ich denke mir dann so, ich bin mal gerade 5 bis 10 Sekunden weg.
Jetzt ist mein Essen verstummt. Ja. Plötzlich.
Ja. Ich komme dann zurück zum Gespräch.
Bitte zieht jetzt Thema 1 aus dem Sack.
Der Sack ist neu. Ich hatte vorher noch so einen umfunktionierten Jutebeutel. Alex Oetker ist der Erste, der den neuen Sack, vielmehr vorher war es Leinen, jetzt ist es Jute. Jetzt ist es ein echter Jute-Sack. Der, sein erstes Thema, während er mit der rechten Hand noch locker ein Stück Salat in den Mund schiebt, mit links mal eben rausziehen kann. Es ist das Thema Haushalt.
Für einen Finanzjournalisten Top-Thema.
Ihr arbeitet beide, oder? Du und deine Frau.
Ja.
Und? Gibt es da klare Aufteilungen?
Ich mache alles.
Du bist gerade in Elternteilzeit, das muss man dazu sagen. Ne?
Ja, nach einer wunderbaren Elternzeit, jetzt eine Elternteilzeit, 60%, 3 Tage die Woche.
Also
toll, das kann man toll machen.
Zeit zum Putzen.
Zeit zum Schreiben.
Und Zeit zum Schreiben kommen wir gleich noch zu, genau.
Zeit zum Putzen, ja. Also, naja, also eher Zeit wirklich für die Dinge, die so toll sind. Sein Kind eben viel früher aus der Kita abholen oder Freitag gar nicht in die Kita bringen, sondern zu Hause lassen.
Papa tacht.
Genau, Papa schläft länger und der Kleine räumt auf.
Ja, klar. Wie alt ist er?
1,5.
Ja, können wir super aufräumen.
Der räumt top auf. Wenn man dem sagt, bring die Sachen in die Waschmaschine, dann macht er das. Haushalt. Ja, da sind wir irgendwie entspannt. Das geht so.
Ist das eher so Chaos zulässig oder eher so Wohlfühltemperatur erreicht, wenn es richtig ordentlich ist?
Nö. Chaos zulässig, wir zerstören immer alles. Also Hotelzimmer sehen bei uns nach 3 Stunden Aufenthalt aus wie in Sarajevo.
Auch ohne Kind?
Aber besonders. Besonders ohne Kind. Aber dann gibt es irgendwann immer so einen Knall und dann geht alles wieder von vorne. Also kein verbalen Knall und keinen körperlichen Knall, sondern einfach einen Knall, einen innerlichen Knall. Jetzt brauchen wir es wieder ordentlich, dann machen wir es wieder ordentlich.
Gibt es eine Haushaltsjob-Aufgabe, die du gar nicht magst, wo du sagst, ey Schatz, bitte, mach du. Ich hasse Bügeln.
Wir bügeln nicht.
Okay. Was vergleichbar oder was du besonders gerne magst. Ich bügel zum Beispiel gerne.
Ja.
Kann ich mal abscheiden.
Ich wasche manchmal ab, obwohl wir eine Geschirrspülmaschine haben. Einfach, weil das schon sehr kontemplativ ist.
Ja.
Und ich finde aufräumen, wenn man dann in so ein Wahn gerät, dann hat es durchaus was, weil es ein direkt sichtbares Ergebnis ist. Auf ein Buch muss man ja ein Jahr warten.
Das erfordert sehr viel Durchhaltevermögen, ein Buch
zu schreiben. Und Fernsehbeiträge sind ja auch eher virtuell.
Und,
aber aufräumen ist so.
Die stehen am Tag und sind abends weg.
Genau, und am nächsten Tag redet niemand mehr drüber, außer der Kritik. Aber aufräumen ist ein sichtbares Ding. Ist meistens auch am nächsten Tag wieder weg, aber man hatte innerliche Freude.
Danke. Zurück zum Aktuellen, bitte.
Retour. Luc Verlains erster Fall. Heißt das erste Buch von Alexander Oetker. Du hast dir damals auf dem Rücksitz in Frankreich erträumt, mal Korrespondent in Frankreich zu sein. Hattest du auch diesen Tagtraum, Buchautor zu sein in deinem Leben?
Ja, vielleicht noch früher. Ich bin ja als Kind schon so kleine Kurzgeschichten geschrieben. Und dann ist so ein Auf und Ab. Dann habe ich manchmal mehr geschrieben, manchmal weniger. Dann verlor sich wieder. Dann habe ich irgendwann was geschrieben. Das habe ich dann nochmal in den Verlag geschickt mit 20 oder 21 oder 25. Und da kriegt man natürlich nie eine Antwort, weil die das nicht lesen bei der Anzahl der Masse, die jeden Tag kriegen. Und dann habe ich mal wieder mehr geschrieben. Und nach Frankreich habe ich dann in der Tat viel geschrieben, aber das nie mal irgendwo hingeschickt mehr, weil ich dann dachte, das wird eh nichts.
Deine Frau hat da, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt, ne?
Genau.
Da, dass der Kommissar zum Leben erweckt wurde.
Vor 2,5 Jahren oder 3 Jahren den Kommissar gelesen und im Urlaub auf der Liege und gesagt, das ist zu gut, das können wir nicht.
Wie fertig war der denn?
Der war fertig.
Ja, also richtig ein komplett geschriebenes Buch und du hast nichts damit gemacht?
Nix. Es lag darum.
Weil du gedacht hast,
ja, Hoffnungslosigkeit, genau.
Warum sollte jemand ein Buch von Alexander Oetker lesen?
Ja, ist ja wie
dem Erbe der industriellen Familie.
Dieses
DSDS. Das ist ja übrigens nicht, das wird man öfter gefragt. Also ich wurde schon 2 bis 3 Mal gefragt. Du sehr wahrscheinlich.
Nee, mich fragt noch niemand die Frage. Die fragen
immer nur dich. Ja, das glaube ich auch.
Weil du so kräftig aussiehst.
Weil ich so viel Dr. Oetker Pizza esse.
Ja, so Hoffnungslosigkeit ist ja dieser DSDS-Moment, wenn man so im Fernsehen zuguckt, wer alle denkt, man könne singen.
Ja.
Und man selber denkt, man könne schreiben. Und dann bin ich ja so selbstkritisch tätig, dann immer denke, vielleicht kann ich das ja nicht. Und dann, ja, also dann braucht es diesen Impuls von außen, der ja doch ein Impuls von innen war, weil es ja eben meine Frau war, die ja sehr nah an mir dran ist quasi. Und die sagte dann, wir müssen das jetzt irgendwo hinschicken. Und dann haben wir das gemacht. Dann habe ich mir eine Agentin gesucht. Und plups, war da die Spiegel-Bestsellerliste. Was jetzt aber in der Tat sehr überraschend war. Ja, das kann man nicht planen.
Du bist ja draufgekommen, wieder runter und dann nochmal drauf.
Und wieder also runter, nochmal drauf und wieder runter.
Er ist jetzt noch nicht mehr mit dem Porsche gekommen. Ich glaube, die Abrechnung kommt auch erst noch. Dauert bei Büchern, ne?
Kommt noch.
Ja, dann der Porsche. Vielleicht hören wir eben mal kurz rein. Alex hat aufgeschlagen, Seite 152 seines Buches. Bitte sehr, kleine Hörprobe.
Eine Frauenstimme hinter ihm riss ihn aus seinen Gedanken. Du bist der Kommissär. Luc drehte sich um und schaute in ein hübsches Gesicht voller Sommersprossen. 2 matte, hellblaue Augen lachten ihn an. Das Mädchen hatte einen Nasenring und kurze, von der Sonne gebleichte, blonde Haare. Unter ihrem weißen Tanktop war ein neonfarbener Bikini zu erkennen. Sie gab ihm die Hand. Cecilia, ich bin Surflehrerin hier. Kommst du mit runter zum Strand? Sie sagte kein Wort mehr als das, ging an Luc vorbei zur Wäscheleine und griff sich ein Brett, ein kurzes, ein Shortboard, eins für Profis. Luc überlegte nicht lange, zu überrascht war er von dieser Begrüßung und nahm sich ebenfalls ein Brett. Cecilia nahm ihren Neoprenanzug von der Leine, griff einen größeren für ihn und warf ihn Luc kommentarlos zu. Sie gingen an den großen Seekiefern am Zugang der Düne vorbei, den Sand hinauf. Wie alt war sie wohl? Luc vergaß diesen Gedanken. Im Line-up saßen nur wenige Surfer. Die Wellen rauschten heran, ganz klar geschnitten. Alle paar Sekunden eine. Ein Traum für jeden Wellenreiter. Luc spürte, dass alles wiederkam. All das Wissen und alle Gefühle. Hätte er lange darüber nachdenken müssen, wäre er wohl nie wieder aufs Meer gegangen. Aber diese Frau ließ ihm keine andere Wahl. Sie lief immer noch ein Stück voraus, war eben an der Wasserkante angekommen und schlüpfte rasend schnell in ihren Anzug. Luc folgte ihr, zog sich schnell um und befestigte das Brett mit dem Klettband an seinem rechten Fuß. Die ersten Schritte ins Wasser. Es war immer wieder merkwürdig, wie wenig man in einem Neoprenanzug von der Kälte des Atlantiks spürte. Er hob den Blick und sah, dass Cecilia schon wie wild paddelte und unter den Wellen durchtauchte in Richtung Line-up. Er lief mit seinem Brett ins Wasser, bis es ihm bis zur Brust reichte. Dann schmiss er sich über die erste Welle und fing an zu paddeln. Er brauchte 5 Minuten, dann saß er endlich neben Cecilia hinter der Brechungslinie. Sie drehten sich zum Horizont um und Luc wusste in diesem Moment wieder, warum er früher jeden Morgen und jeden Abend hier draußen gewesen war. Mit Helene. Der Blick war unglaublich. Dieses Gefühl, diese Verbundenheit mit den Elementen, dem Ozean, dem Himmel, der Unendlichkeit. Dort hinten war nur Wasser und Horizont und sie beide saßen hier auf ihren Brettern und sahen der Sonne zu, wie sie endlich auf das Meer griff und rot verschwand, langsam, Zentimeter für Zentimeter. Cecilia sagte gar nichts und mit einem Mal, mit nur einer schwungvollen Bewegung, drehte sie ihr Brett, paddelte kurz mit 3 kraftvollen Schlägen und sprang in genau dem Moment aufs Brett, als die Welle hinter ihr kurz davor war zu brechen. Und dann surfte Cecilia diese grüne Welle, lenkte sofort nach rechts und fuhr mit ihrem Brett den Wellenabhang herunter, parallel zu dem 2 Meter hohen Ungetüm. Und als sie sich zu ihm drehte, nur ganz kurz, konnte er ihr Lachen sehen.
Ich habe es gelesen, es war spannend, man mag die Hauptfigur, du kannst gleich nochmal was zu ihm sagen. Obwohl er so ein cooler Typ ist, hat er auch Schwächen und Tiefen, man will ein bisschen mehr über den wissen. Das habe ich in 3-4 Tagen dann durchgelesen und gerne gelesen. Es war so ein Buch, ich lese viele Fachbücher, das ist ein bisschen mehr Arbeit, da habe ich dann keinen Bock die zu lesen, weil ich möchte sie lesen, weil mich ein bestimmtes Thema interessiert. Dein Frankreich-Krimi war so, dass ich nach Hause kam und mich gefreut habe. Und dann war es auch schade, dass er vorbei ist. Gut, es gibt Fortsetzungen. Du hast einen Vertrag gleich für 2, 3 unterschrieben, irgendwie so, ne?
Genau, das geht jetzt Wann unbegrenzt gibt's, weiter. Wann gibt's mehr? Maigret hat in seinem Leben 200 Romane geschrieben.
Ja.
Und davon, Simenon, natürlich.
Deshalb konntest du es auch
deswegen 76 Maigret-Romane. Also da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Aber ja, kann immer weitergehen.
Deshalb konntest du es auch kaum erwarten, dass wir mit dem Interview anfangen, damit du gleich wieder
schreiben. Bei Simenon waren es immer nur 100 Seiten oder 150. Aber ja.
Dann kommt das nächste. Nächste Jahr dann?
Genau, immer ein Jahr.
Das erste ist im März erschienen.
Ne? Genau, das nächste kommt dann im März.
Und auch schon
und das dritte kommt im März. Ja, so Bücher sind ja in der Tat immer, das ist ja schon, das weiß man gar nicht, wenn man sich damit nicht so nie befasst. Also ich wusste das nicht, dass das halt so eine mega lange Vorlaufzeit hat und mehrere Lektoratsdurchläufe. Ist toll, wenn man in so einem anständigen, hanseatischen, alten Verlag ist, hochrenommiert, da hat man dann Lektoratsläufe und die Verlegerin liest und dann wird alles nochmal durchgegangen und dann gibt es Sitzungen und Treffen und toll. Und immer gutes Essen.
Also, wir hatten jetzt gerade schon ein bisschen was gehört. Und erzähl uns doch nochmal, wer ist denn dein Protagonist?
Ich habe immer beim Krimi-Lesen, also ich lese viele Romane, aber eben auch viel gute Spannungs- und Unterhaltungsliteratur. Und es gibt ja wirklich in der Tat sehr, sehr viele französische Kommissare, die so auf der Bühne erschienen sind. Bruno im Périgord von Martin Walker und Banalek hat den Kommissar Dupin geschaffen in der Bretagne und dann haben die Schweden unzählige Kommissare. Also bei mir waren die immer alle zu kauzig. Also das ist alle tolle Literatur und die macht auch Spaß, aber ich dachte dann irgendwann, warum sind die denn alle immer so kauzig? Warum müssen die denn alle immer dreimal geschieden oder beziehungsunfähig oder lalala sein? Können wir nicht einfach mal einen ganz normalen Menschen zum Kommissar machen? Mit seinen Höhen und Tiefen, mit seinen Schwächen und Stärken, ne, wie wir das auch haben. Du natürlich mehr Stärken. So entstand dann die Idee zu Lüg, zusammen in Verbindung mit wie kann man den Leuten wieder Lust auf Frankreich machen. Ne? In diesen Zeiten, das war ja so der von Terror getrieben, 2015 das Land und immer wieder noch ein Anschlag und noch ein Anschlag. Und ich wollte einfach den Leuten wieder Lust machen. Lust auf Frankreich, Lust aufs Reisen, Lust auf diese mega geile Region. Und dann eben dieser das Kommissar, Aquitaine, der ja durchaus ein... Das Aquitaine.
Das
ist da jetzt schon so oft
in der Nähe von Bordeaux.
Bordeaux, genau. Das heißt jetzt Nouvelle Aquitaine. Die Franzosen haben eine Gemeindegebietsreform. Und eine
am Atlantik gelegen.
Ja.
Da spielt viel von dem...
Riesig. 300 Kilometer runter bis zur spanischen Grenze.
So das Pariser Single-Leben. Mädels, gutes Essen, schönes Auto. Und dann geht er zurück zu seinem Vater.
Schön hätte ich es nicht erzählen können. Ja, genau, sein Vater todkrank. Und Verlin, der sehr erfolgreiche Großstadtbulle, Mordkommission am Quai des Orfèvres, da wo auch Maigret ermittelt hat. Da muss er zurück in seine alte Heimat, der alte Sohn des Austernfischers, weil der Austernfischer ist krank, schwer krank, wird es nicht mehr lange machen. Mal gucken, wie lange. Da tippst du, wie viele Bücher macht er noch?
Na, vielleicht gibt es ihm noch ein Buch.
Die Leserschaft liebt den Vater. Die Leserschaft liebt den Vater. Ich habe ihn bis jetzt kaum kennengelernt.
Der Lüg hatte ja kaum Zeit, ihn zu besuchen.
Ja, das ist eine große Kritik. Da geht er extra zurück ins Aquitaine und dann besucht er seinen Vater nur einmal. Aber im Mordfall, was soll er machen? Es ist nun mal so. Das ist mir völlig unverständlich, wie man das nicht verstehen kann. Gab auch sehr viel Kritik daran, dass Lüg so viel trinkt und danach Auto fährt.
Ja.
Das ist doch unrealistisch. Nein, ist es nicht.
Also von Freunden, von Lesern, die du nicht kennst, du machst ja auch Lesungen. Die Leute dann Herr Oetker mit OE.
Dieses
Vorbild von Kommissar betrunken Auto fährt.
Die gern derlei Reihen lesen, die tun das nicht. Und in der Tat hat jeder Franzose kennt den. Jetzt gerade Banalek auch von geschrieben, die Route du Lapin. Die Route des Hasen, die Strecke, wo keine Polizei steht und keine Gendarmerie am Abend nach dem Besuch im Bistro.
Also, das du natürlich auch.
Die kenne ich auch auf jeder Departementstraße in Frankreich. Und die muss man kennen. Und da und im Süden, also auch in der Provence, habe ich Freunde auch, die bei der Gendarmerie arbeiten. Und natürlich wird da auch mal ein Auge zugedrückt. Un deux verres rosé, qu'est-ce que c'est? Ça fout rien, quoi.
Er löst einen Kriminalfall, der Lüg, wird eine junge Frau am Strand gefunden.
Ja.
Nicht mehr ganz so lebendig.
Ja genau, das ist der Fall und dann gibt es einen wilden Ritt durchs Aquitaine. Gibt einen Verdächtigen in Algerien aus dem Nachbardorf und dann gibt es noch mit Selbstjustiz und des Vaters.
Eine politische Komponente.
Eine kleine, ein bisschen Front National, ich würde es noch, aber Ja, dann geht's noch zurück nach Paris. Eine sehr, sehr schöne Szene. War schön, auch mal wieder über Paris zu schreiben.
In diesem, es gibt einen Verdächtigen.
Hier raucht und jemand.
Einen Mob.
Hier raucht jemand süße Zigaretten. Toll.
Ist das so?
Ja.
Das müssen die lauten Amerikaner sein. Die sind auch viel leiser.
Moods. Ich rieche Moods. Ja, okay. Bitte? Ja, was ist dann?
Entschuldigung. Ich habe den Faden verloren.
Irgendwer stirbt und dann
gibt's einen Täter. Mach doch mal weiter, du bist Journalist.
Es gibt dann einen Täter, der wird dann gefunden, aber es dauert ewig.
Ja.
Vielleicht gibt es auch eine Täterin, nicht wahr?
Du bist dann zurück nach Frankreich auch zur Recherche? Oder hast du dort Teile geschrieben? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also, ich muss das nochmal zurückgeben, es dauert nicht ewig. Mein Verleger sagt immer, man findet es ganz selten, dass ein Buch keine Längen hat. Bei Ihnen, Herr Oetker, haben die Bücher keine Längen. Da ist nicht 50 Seiten zu viel. Ja. Also, wenn Sie schnell was durchlesen wollen und gefesselt sein wollen, dann kaufen Sie dieses Buch. Dann bin ich weit.
Unsere Hörer auch duzen.
Ach, bitte. Ja. Hoffmann und Kamp ist ein Verlag zum Siezen.
Ach so, verstehe. Muss ich dich jetzt auch siezen?
Kannst ja mal versuchen. Vielleicht gibt es ein Gespräch mehr Tiefe. Was war die Frage?
Ich versuche euch ja hier reinzubringen, aber du lenkst ja immer ab. Haushalt war doch ein schönes, tiefes Thema. Ich glaube, wir hätten dem mehr Raum geben müssen.
Raum.
Du bist du zurück, um das Buch fertig zu schreiben, um die Orte nochmal anzugucken,
ja,
etc.
Klar, muss sein. Man hat es dann doch anders in Erinnerung, wenn man jetzt nicht monatelang jedes Jahr da lebt. Ich wusste nicht mehr, wie gerade die Straßen sind zum Beispiel Richtung Atlantik. Die sind einfach schnurgerade. Da kann man wirklich mit 200, darf man natürlich nicht, aber könnte man mit 200 da runterballern. Ist toll. Toll, Marquiten. War da natürlich unglaublich viel in meiner Korrespondentenzeit, weil wir immer versucht haben, so schnell wie möglich aus Paris wegzukommen und Geschichten im Land zu finden, weil das Land halt einfach so unglaublich toll ist und man so viele tolle Sachen da machen kann und mit den kuriosen Franzosen Reportagen drehen. Und dann immer wieder, war lange da surfen, wochenlang immer wieder jedes
Wellenreiten.
Jahr. Wellenreiten. Sagen, ja. Und dann für die Recherchen immer mal wieder eine Woche.
Jo, Zeit für ein Thema aus dem Sack, würde ich sagen.
Das wäre dann, Entschuldigung, Thema Nummer 0002. Ich ziehe jetzt einfach mal selber eins.
Nein.
In der Regel lasse ich den Gast ziehen.
Ja, ich will ziehen. Das ist ja mein Thema.
Alex ist so ein bisschen bockig, da muss man jetzt auch mal hier...
So, Martin, dann reden wir jetzt über das Thema Natur, Martin. Du bist ja Naturbursche. du kletterst gerne.
Ich kletter zum Beispiel gerne. Aber Natur, das passt ja auch ganz hervorragend zu deinem Buch.
Wo kommst du her? Du kommst aus dem Münsterland.
Aus dem Münsterland,
ist genau. Da Natur?
Da ist jede Menge Natur, Kultur, Natur, Landschaft quasi. Also es ist sehr viel platt gemacht worden. Du hast ja einen sehr hohen Anteil an Landwirtschaft. Und du hast wenig echte Natur, so wie hier in Berlin-Brandenburg.
Hier hat man Natur, bis es raucht.
Fährst du raus am Wochenende
mal? Ich fahre manchmal raus. Und fancy an diesem Begriff Natur ist es, meine allererste Publikation meines Lebens, Natur pur hieß. So hieß der Vorgänger unserer Schülerzeitung. Das war eine umweltbewusste Zeitung innerhalb der die ersten Jahre des Gymnasiums und den letzten der Grundschule. Natur pur.
Worüber habt ihr da berichtet?
Über Natur. Also, Öl, der schwarze Tod, kann ich mich noch erinnern.
Das war dein erster Artikel oder einer der ersten?
Bei meiner ersten Artikel habe ich aus dem Buch in der Bibliothek abgeschrieben.
Okay, abgeschrieben?
Ich glaube, ja.
Ja, mit Quellenangabe, natürlich.
Ich koche.
Entschuldige, ich habe noch Caesar Salad im Hals. Auch ein Stück Natur, was sich da festgesetzt hat. Ich brauche das, ich muss raus ab und zu, was ja in Berlin super geht. In Paris hat eine wesentlich höhere Bevölkerungsdichte.
Ja.
Ich glaube jetzt so aus dem Kopf... hat Berlin pro Quadratmeter um die 4.000 Einwohner. Paris hat über 20.000.
Viel kleiner in der Tat, auch viel kleiner vom Stadtkern.
Wie hast du das Leben in Paris erlebt, verglichen mit Berlin?
Genauso wie du sagst. Es ist weniger grün, die Parks sind eher artifiziell, ne? Also so Thüringen und so, alles sehr, sehr schick, aber natürlich alles angelegt und du kannst dich jetzt nicht auf den Rasen fläzen und Wildschwein grillen, wie im Tiergarten oder Lämmer, Halal-Lämmer. Also hier ist es schon grün und es ist weiter, es ist leerer, wo sich das langsam ändert, gerade in der Innenstadt. Hier ist schon mehr los. Hier wird natürlich nicht so viel los sein wie in Paris, weil es einfach, ja, Paris so räumlich begrenzt ist durch den Peripherie. Man kann es nicht erweitern, man kann nicht Orte eingemeinden. Paris wird immer so klein bleiben und drumherum gibt es halt einfach einen Ballungsraum von Menschen, die da arbeiten. Rund um Berlin gibt es...
Der weit größer ist als Paris
rund
selbst.
Rund um Berlin gibt es Brandenburg.
Ja, da sind noch ein paar Einfamilienhäuser.
Und Wildschweine, die kommen öfter mal. Genau, ja, also insgesamt Ja, also 10 Millionen Menschen oder drumherum. Hier nicht, sondern in Paris mehr Paris noch. Ne?
Ja. Ja, ja. Das heißt, hier von Berlin Mitte fahre ich ja mit dem Auto eine halbe Stunde. Ich stehe am Wannsee oder an der Havel mit den Füßen im Wasser, im Wald. Richtig Natur pur.
Pied dans l'eau.
Wie lange müsstest du in Paris fahren?
Und dann gibt es halt auch keine Seen. Er gibt nicht so in den Badesee drumrum. Ja? Also um jetzt wie im Liebnitzsee hier in Berlin dann schnell 20 Minuten, 25 Minuten mit ein bisschen mit dem Auto da. Das gibt es in Paris nicht. Wir haben gesucht nach Badeseen, nichts zu finden. Aber du hast dann halt den Vorteil, anderthalb Stunden bist du in der Normandie, gehst du in Le Touquet oder in Deauville baden.
Mit dem Auto oder mit dem Zug?
Mit dem Auto.
Okay.
Mit dem Zug bist du in zwei Stunden vier in Bordeaux. 600 Kilometer.
Ja, die Franzosen können... Ich bin mit dem Zug von Paris nach Berlin zurückgefahren und war überrascht, dass ich nach einer Stunde ein bisschen in Brüssel auf einmal stand.
Ja, zwei Stunden vier, die neue LGV-Linie bis Bordeaux, 600 Kilometer. Die Franzosen können nicht. Die Franzosen können viel nicht, aber Zug können sie. Natürlich auch deswegen, weil nicht jeder Ministerpräsident in Hamm-Westfalen noch ein Band durchschneiden möchte und möchte, dass der Zug dann aber auch nochmal 20 Kilometer später in Hagen hält.
Du hast gerade geschildert, dieses Rausfahren aus Paris. Also wir, das heißt, du warst da Studioleiter, aber du hast ja ein Team gehabt, dein Kameramann, vielleicht auch ein Tonassistent, ich weiß es nicht.
Absolut.
Hängt das zusammen auch, dieses Rauswollen? Du hast es, glaube ich, so angedeutet. Ich verstehe das auch so mit dem Thema Natur bzw. Stadt. Führen wir es jetzt zusammen, einfach raus müssen aus Paris.
Ja, raus müssen aus dieser Enge, raus müssen auch aus diesem Getriebensein. Die Leute, also die Stadt ist ja noch hektischer als Berlin, weil die Leute halt einfach auch extrem viel Geld verdienen müssen, um da leben zu können. Und man merkt wirklich, wenn man im TGV sitzt, raus aus Paris, wie sich nach einer halben Stunde die Leute entspannen, wie die Krawatten gelockert werden, wie das Leben einfacher wird, wie man dann an den TGV-Bistro-Tresen geht und sich die Pasta Primavera bestellt und ein kleines Fläschchen weißen oder roten. Und Natur, also ich weiß nicht, welches Land krasser und abwechslungsreicher Natur bietet als Frankreich.
Du hast Punkt, ja.
Die Cevennen, die Ardennen, da sieht es aus wie in Island. Dann hast du die Côte d'Azur, da sieht es aus wie an der Côte d'Azur im Aquitaine. Das könnte... Einfach, das ist so unglaublich schön. Und dann hat man die Normandie, die einen wieder so fesselt und die schroffen Felsen in der Bretagne. Und es ist so unglaublich abwechslungsreich. Die Natur ist so geil.
Gibt es da die Ecken von Frankreich, die du nicht gesehen hast? Die Region so und so? Oder kommst du eigentlich?
Nee, ich glaube, ich war nie in Clermont-Ferrand, in der Stadt selbst, im Centre. Die ist so wirklich in der Mitte, im Centre, ja, also ganz okay. In der Mitte. Da war ich nie. Und nie in Korsika. Wir haben jeden Morgen Corse-Matin gelesen, 4 Jahre lang, um Storys zu suchen, die Regionalzeitung, um Storys zu suchen da. Aber irgendwie hat es Nachtjournal immer gesagt, nee, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Schade, noch nie auf Korsika.
Auch privat nicht.
Auch privat nicht. Ich fahre immer nach Sardinien.
Wenn man jetzt an die Vielfalt der Natur in Frankreich denkt, kommt dir Deutschland dann manchmal ein bisschen langweilig vor?
Ja. Ja, absolut. Also, wir haben auch Berge. Ich will jetzt in den Bergen mein drittes Buch beginnen. In den deutschen Bergen. Ich will einmal in den deutschen Bergen schreiben.
Im Sauerland.
Gucken, wie mir die, nee, schon in Bayern. Schon mal gucken, wie mir das da so gefällt. Ob ich da gut so mit... Also, ich dachte immer, ich kann gut mit Horizont schreiben und mit Meer. Das ging auch gut, aber jetzt will ich es mal mit den Bergen versuchen. Ja, aber so von der... Vom Durchschnitt, also jetzt, wenn man so durch Deutschland fährt, bei Lesereisen,
wie viel hast
das
du,
ist schon sehr schön.
Jetzt so?
In diesem Jahr sind es zusammen 15 oder so, was für ein Debüt wirklich hervorragend ist.
Ja.
Die Buchhändler sind wirklich wahnsinnig interessiert und Frankreich war natürlich einfach ein großes Thema dieses Jahr mit den Wahlen und dann ist Gastland bei der Buchmesse, also da knallt es schon einigermaßen. Aber da merkt man schon, also ja, Deutschland ist herrlich und ich werde hier niemals enttäuschen.
Ich finde auch sehr abwechslungsreich, nur nicht so spektakulär einfach. Ne? Wenn du dir die Küste Südfrankreichs anguckst, Felsen, die ins Meer abfallen.
Und Frankreich ist halt größer von der Fläche, aber eng, aber dünner besiedelt. Ja. Und das fällt einem schon auf. Ne? In der Normandie kannst du wirklich ja 20 Minuten fahren und triffst niemanden. Das wird halt einfach in Deutschland, selbst in Hessen oder so, nicht gehen.
Danke. Zurück zum Aktuellen, bitte.
Du beschreibst in deinem Buch Essen mit großer Hingabe. Ich weiß gar nicht, was das da alles ist und wie es schmeckt, aber ich vermute, du musst es wissen, sonst hättest du das nicht so beschreiben
können. Du weißt nicht, was ein Steak ist, oder was? Da jetzt ein Steak beim ersten Mal, im ersten Mal.
Jetzt sei doch nicht so hier so... Na, das ist halt Berliner.
Das
steckt in ihm drin, da kann er auch nicht raus. Dann ist der BVG-Busfahrer in ihm.
Der Klostermann hat noch nie ein Steak gegessen.
Na komm, also du gehst da schon auch ein bisschen mehr ins Detail, was so Weinsorten etc. angeht.
Ja, aber wo sonst, wenn nicht da? Also Aquitaine, unglaublich, Riesensterneküche. aber eben auch eine unglaubliche Vielfalt an normaler französischer Bistro-Küche. Gehen Sie ins einfache Bistro, geht ins einfache Bistro, bestellt ein Menü, Entrée, Plat, Dessert, kostet 20 Euro.
Kann ich von einer Liebe, Leidenschaft fürs Essen sprechen bei dir? Oder ist das einfach so durch den Job dann entstanden, dass du in Frankreich warst?
Liebe, Leidenschaft. Und da geht's halt einfach. Also egal, ob in Rouen oder in Nizza oder irgendwo, im kleinsten Kaff geht man in den Carrefour oder in den Auchan oder in den Leclerc oder in den Intermarché, in die Supermärkte, in diese normalen Supermärkte, wo man denkt, ja, ist jetzt wie so ein Rewe. Und dann geht man da rein und dann ist es riesig wie die Metro. Und es gibt eben noch im kleinsten Kaff eine Frischfischabteilung, wo man Austern kriegt und Garnelen und Langusten und Steinbutt, ja. Und mein Kameramann, der ehrenwerte Gary, sagt immer, wir wären hier um die guten Produkte betrogen. Und wer einmal in der Tat, wir waren vor 3 Wochen in der Provence, wer einmal in der Provence eine Tomate im Supermarkt gekauft hat und danach eine bei Rewe City auf der Schönhauser, der weiß, was er damit meint. Wir wären wirklich um gute Produkte betrogen, ganz oft.
Bei vielen Büchern oder auch Songs, da
frage ich jetzt dieses Essending, war das jetzt nur ein Feigenblatt? Interessiert dich das gar nicht, Martin? Isst du denn auch gerne? Du hast jetzt hier ganz schön reingehauen. Die Käsekreiner war schnell weg, kann ich sagen.
Das ist das Problem bei diesem Podcast, wenn man einen Kollegen interviewt. Die dann auf einmal...
Naja, hier geht es einfach
die mischen
sich, ich will Interesse, ehrliches Interesse, ja, an meinem Leben.
Ja, Entschuldigung, warum habe ich dich denn zum Interview gebeten? Es lag ja nicht nur an deinem guten Aussehen.
Bin so jung und brauchte das Geld.
Dem Bestseller. Ich glaube, ich kann da einfach nicht mitreden, so detailliert, wenn es ums Essen geht.
Weil du nicht gerne isst?
Ich esse Deutscher? Ich esse sehr gerne. Ich habe es, glaube ich, verpasst, von meiner Mutter, die recht jung starb, kochen zu lernen, die sehr gut kochen konnte. Meine Geschwister haben das übernommen und ich glaube, ich hätte großen Spaß am Kochen. Ich kann es einfach nicht. Mir fehlt das Handwerk, mir fehlt die Grundlage. Und wenn ich essen gehe, so wie jetzt, das hast du ja auch gemerkt hier. Also ich habe erstmal gewartet, was bestellt er? Das war, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, frage ich Alex, was nimmst du denn? Oder was kannst du empfehlen? Alles, sagt er. Super, habe ich gedacht. Ich wollte, dass er jetzt sagt XYZ und das kann ich bestellen. Ich habe von der Wurstkarte, du hast mir einen Hinweis gegeben, die Würste seien gut. Ich habe das erste genommen, es war auch sehr gut, die Käsewurst, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich glaube, bei mir
aber ist das wirklich so fehlendes Interesse an den Produkten, nee, oder an der Leidenschaft
ich dafür? Ich glaube, mir fehlt die Grundlage, wo ich dieses Wissen andocken kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hätte ich selber kochen gelernt oder mich intensiver mit Speisekarten auseinandergesetzt, dann würde es mir leichter fallen, solche Begriffe dort unter bei einem anderen anzudocken und einzusortieren und so weiter.
Okay.
Ich glaube, deshalb, also ich habe es sehr bewundert beim Lesen, wie detailliert und mit was für einer Leidenschaft du da diese Essensszenen beschrieben hast. Ich habe gedacht, ich hätte es so nicht schreiben können.
Aber da tritt ja gerade eine Wandlung ein. So bei den Bobo-Prenzelbergern ist es jetzt ja so langsam wie bei den Franzosen. Also selbst die jungen Leute lernen jetzt schon essen trotzdem und kochen. Ja. Trotzdem ist es...
Dein Sohn.
Also bei der ersten, allerersten Lesung haben die Vertreter des Verlages gesagt, als sie mich da gesehen haben,
wir
dachten...
Ich war auch in diesem französischen Restaurant in Berlin?
Nee, es war in Hamburg. Okay. Und die Vertreter sagten, sie hätten gedacht, das Buch ist von jemand geschrieben, der viel älter ist.
Ja.
Weil es einfach so...
Und viel dicker.
So bon vivant-mäßig schon ist. Und das traut man jungen Leuten nicht zu. Oder man denkt, die haben halt noch ganz andere Interessen, Martin.
Ja, aber ja gut, über Frauen schreibst du ja auch viel. das ist ein spannender Punkt. Ja, guck mal, ich habe ihn ja auch angesprochen. Mir ist es aufgefallen, diese Leidenschaft und dieses Detaillierte. Und mein Gedanke war, ich könnte es nicht, weil ich diese Expertise nicht habe. Da bist du aber ja auch wieder beim Autor. Der Autor in dem Fall, das hast du ja jetzt nicht, wie du gerade schon erwähnt hast, die Leidenschaft war ja auch vorher da. Du hast ja, jetzt nicht fürs Buch gesagt, wow, jetzt mache ich mal voll einen auf Gourmet. Und das finde ich spannend, weil da fließt ja ein großer Teil von dir mit ein. Den verarbeitest du ja in diesem Roman, was ja auch auf andere Bereiche zutrifft. Beispielsweise, frag mich bei so einem Buch oder auch bei einem Song, wie autobiografisch ist das? Du bist nicht Luc Verlaine, aber vielleicht wärst du ja gerne. Dieser charmante, gut aussehende Typ.
Kindergartenpsychologie, das finde ich gut. Nee, also ich rede quasi viel mehr als der. Der ist eher ruhig und ich bin, glaube ich, nicht ganz so beziehungsunfähig.
Anders gefragt, wie autobiografisch ist diese Figur an
Nee, wie ich gerade sage, nicht so viel. Also der denkt sehr viel und redet wenig. Ich rede viel und denke viel, ja, hoffentlich.
Ja. Und nachdem er immer nur mir einen mitgibt, gibt sich Alexander Oetker jetzt auch mal selber
und,
einen mit.
Nö, also ja, die sind die Nussding vielleicht schon. Wir essen und trinken und rauchen gerne.
Hast du mal
ich rauche nicht mehr gerne. Ja, ich habe geraucht lange und auch immer mal wieder, aber ja, also dieses ganze Hin und Her mit den Frauen und so. Och,
das wäre dir zu anstrengend?
Naja, nee, Hin und Her ist schon schön, aber der kann, also der...
Oder wäre dir das heute zu anstrengend?
So, nächste Frage.
Wie, was nächste Frage? Gerade hast du dich beschwert, dass ich zu schnell gesprungen bin, dann würde ich jetzt mal gerne bleiben bei diesem Punkt. Jetzt kriegst du das zurück.
Nee, ich glaube, ich habe so Sachen immer auch bei Frauen immer gerne, also ich habe schon immer gerne die Dinge in Worte gefasst und das kann ja nicht so gut, denke ich.
Pariserinnen, da finde ich, die haben irgendwie so einen Mythos. Ich war jetzt mehrmals in Paris und alle Pariser inklusive der Frauen sind relativ unfreundlich.
Das ist ja der Mythos.
Ja, erzähl mal.
Also,
und er ist nicht so brav, liebe Hörerinnen und Hörer, wie er sich jetzt hier gerade versucht darzustellen. Aber du kannst doch darüber reden, Alex. Das ist doch alles vorbei und Geschichte.
Naja, Paris ist...
Ist das Flirten... Nee, jetzt mal im Ernst.
Ja,
also ist das Flirten dort leicht? Ich kann es mir nicht vorstellen, so wie die dich angucken mit diesen miesen Gesichtern. Oder muss man erst mit dem Zug rausfahren, damit die anfangen zu flirten?
Nee, das ist ja nicht... Ist ganz anders. Also bei Aurélie heißt es ja, die Deutschen flirten sehr subtil. Ich glaube ja nicht, dass die Franzosen die Sonderform sind oder die Pariser, sondern die Deutschen, weil
das
wir es eben nicht tun.
Ja.
Und jede Frau, jede deutsche Frau oder jede andere Frau, die mal durch Rom, Paris oder gelaufen ist, Lissabon, die Westitz einfach da abgeht, ja, dass man da angesprochen wird.
Frauen
und zwar nicht billig und plump von Bauarbeitern hinterher gepfiffen bekommt, ja, sondern dass man wirklich auch an der Bar oder vom Barista in Italien oder so adäquat angeflirtet wird.
Frauen, die in Berlin zu Besuch sind, beschweren sich oft. Ich habe schon so Sachen gehört, nach einem Tag stimmt irgendwas nicht mit mir. Freunde aus Südamerika,
aus.
Ja, ja. Weil sie die flirten sehr subtil. Genau, wir flirten ja nicht, aber wir flirten anders. Ne? Wie flirten die Pariser, um darauf zurückzukommen? Oder die Pariserinnen?
Ja, die Pariserinnen, ja, das ist einfach, also da ist so viel Eleganz und gute Kleidung und dann trotzdem ein bisschen dieser verwahrloste Look um die Haare, der natürlich geplant ist. Ja, das ist ja alles, das ist der pure Sex. Da liegt der Sex in der Luft. Das ist einfach eine ganz andere Grundsituation in dieser Stadt. Und das ist alles von so einer Sinnlichkeit. Und dazu die alten Gebäude mit den osmanischen Balkonen.
Hast du es ähnlich genossen, das Flirten in Paris wie das Essen?
Das ist wirklich eine Einheit. Die hört alle zusammen und natürlich ist es nicht leicht. Ne? Die französischen Frauen, also gerade die Pariser Frauen, die wissen natürlich auch damit umzugehen.
Die sind schon,
und
die was ich wahrgenommen habe, das gibt schon diese Coolness, dieses Abgrenzen, so eine,
ja, absolut.
Arroganz.
Ja, ja.
Ne? Das habe ich mir nicht eingebildet.
Ja, aber auch wenn man so Szenen, wo sich dann Paare miteinander interagieren, wenn dann der Mann näher rückt und die Frau schmollt so und ist betroffen von irgendwas und man weiß schon, da wird es so abgehen, ja, und am Ende ist die wahrscheinlich ganz nett, aber die kann es halt nicht so zeigen und dann ist halt wirklich Paarleben, also man will da jetzt auch nicht unbedingt heiraten, aber ja, da ist einfach, da liegt viel Leidenschaft in dieser Stadt.
Und jetzt bitte Thema 3 aus dem Sack.
Latte Macchiato.
Und Cappuccino, bitte.
Vielen Dank.
Dankeschön.
So, damit haben wir das dritte Thema aus dem Sack. Du hattest um mehr
ich will
Tiefe.
Ziehen.
Ja, darfst
ich
du auch.
Will ziehen.
Du hattest um mehr Tiefe gebeten. Aber ich fand das jetzt gerade mit dem Flirten, das ging schon. Aber du wolltest
mega
jetzt auch nicht viel tiefer.
Nö.
Ist Tiefe für dich, dass du jetzt deine Flirts erzählst? Oder,
Tiefe ist, wenn ich sage, was Tiefe ist.
Ja, verstehe. Ja. Du solltest Chef werden. Aber du warst ja Chef, Studioleiter.
Na, manchmal sind ja die Leute, und jetzt wird es tiefer. Aber wenn man das
ankündigt, zumindest ganz tief in den Sack.
Wenn man es ankündigt, wird es nicht tiefer. Meistens sind ja die Leute, die so mega nach außen und so und ganz eloquent und charming. Warte doch kurz. Die Leute, die so
jeden
an, sind dann doch die schüchternsten. Also in mir steckt ein ganz schüchternes Wesen.
Das weiß ich. Die Folge vor dir, die Folge 0003, war der Tim Whelan, der auf der Bühne steht als Comedian. Im Interview sagt er dann aber auch, wow, das fällt mir gerade ganz schwer, er hatte die Karte Schwäche gezogen. Und ich kenne dich ja auch, ich kenne dich als Rampensau vor der Kamera.
Die hätte ich gerne gezogen, die Karte.
Aber ich weiß ja nun auch zum Beispiel bei deiner Buchvorstellung, und das ist doch gar nichts Schlimmes, sag ich, wie du dann selber dich vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlst.
Absolut.
Vielleicht auch jetzt gerade in so einem Interview. Trotzdem danke, dass du es machst. Aber ehrlich gesagt, ist das doch ein Punkt, wo ich sage, dieser Mensch ist mir sympathisch und ich sehe, da ist mehr als der coole Typ, der vor der Kamera
absolut
steht.
Und da ist Schwäche ist ganz toll und das ist ein ganz tolles Thema und eine ganz tolle Karte.
Aber du hast jetzt...
mal aus dem Sack, ich habe Haustier gezogen, das ist ja so ähnlich.
Alexander Oetker,
jetzt weine ich
auf, dem,
gleich.
Auf der keine Suche nach Tiefe hat er das Thema Haustier gefunden. Aber das ist ja nun mal das Format. Wir müssen damit klarkommen, was passiert. Wir können versuchen, dem Thema Haustier Tiefe zu geben.
Also mein Hund liegt recht tief. Haustier.
Er hat jetzt auch schon einen leichten Dackelblick aufgesetzt und ist den Tränen nahe, weil er an sein Haustier denkt und wie es damals eingeschläfert werden musste. Habe ich recht?
Nee, es starb so.
Was gab es denn bei dir damals so? Was Yellow. Hatte man in der DDR?
Nee, DDR. Ah doch, wir haben Igel überwintern lassen, das war toll, die haben aber immer in die Küche gekackt.
Die waren aber nicht offiziell, ne? Die waren,
die so, waren aus der Natur.
So mitgenommen.
Die waren kleine. Wir
das
haben
passt zu unserem Naturthema wieder.
Wir hatten Wellensittiche und... Irgend so eine Nager vielleicht, aber keine Ahnung, was man da hatte für russische Nager. Aber dann kam Yellow in unser Leben 1995 oder was. Ein goldener Retriever, ein Familienhund, überzüchtete Kiste. Aber ja, süß. Y-Wurf, also das heißt, die Mutter hatte schon ordentlich was geleistet. Die Würfe werden ja von A, B, C, D, okay. E, F, G, H, I und so weiter.
Wenn die Kinder mit der Zeit Zucht. Besser oder schlechter dann eigentlich?
Na, die wird halt immer schwieriger, Namen zu finden, weil zu Y, sag mir doch mal bitte 6 Hundenamen mit Y.
Schreibe ich auf, melde ich dir zu.
Danke. So, also, unser Hirn hieß Yellow. Der war ja gelb, war ja ein goldener Retriever, deswegen machte das schon Sinn.
Ja.
Würde jetzt für einen Dobermann, für einen Schwarzen. Naja. Und ich habe in der Tat letztens in Frankreich in der Provence, in einem Haus, in einem Bed and Breakfast, wieder einen Yellow getroffen, der ein goldener Retriever war. Und da hatte ich ein Tränchen im Auge. Weil die sahen sich so ähnlich.
Ja. War der nett? Yellow?
Yellow war unglaublich nett, ja. Bisschen dick.
Ja,
aber unglaublich.
Weil du ihm immer was vom Tisch gegeben hast.
Ich eben nicht. Ich war der Einzige, der das nicht tat. Meine Eltern taten das, aber ich bin ein knallharter Erzieher. Auch für
meinen Sohn. Du bist auch ein knallharter Interviewpartner.
Danke. Nee, der hat nie was vom Tisch bekommen.
Dafür musst du dich nicht bedanken.
Da bin ich. ja, Haustier. Und du?
Jede Menge. Hund, Hexe war, glaube ich, sehr entscheidend. Wir hatten Katzen, wir hatten alles. Wir hatten ein Haus...
Der Hund hieß Hexe?
Wir hatten der hieß erst Tarzan, wir sahen dann aber, dass es doch ein Mädchen ist. So kam er dann auch Hexe. Okay. Wir hatten ja ein Einfamilienhaus im grünen Münsterland und da ging eine Menge. Von Zwerghühnern im Garten bis Kaninchen. Meine Schwester ist übrigens Vegetarierin, weil irgendwann beim Abendessen, es gab Fleisch, fragte sie, wo sind eigentlich die Kaninchen? Naja, die Antwort lag auf dem Teller. Katzen hatten wir jede Menge, das war aber nicht leicht, weil die Nachbarn schafft dem Vernehmen nach nicht unbedingt katzenfreundlich war und wir hatten einen hohen Durchlauf, um es mal vorsichtig
they were all poisoned.
Zu formulieren. Jetzt habt ihr aber kein Tier.
Nee.
Um zurückzukommen auf Yellow, wie ist Yellow denn gegangen?
Ruhig, natürlicher Tod, 12 Jahre. Ist ein gutes Alter für einen goldenen Retriever. Ja.
Und,
woran möchte ich nicht sagen, es greift in meine Privatsphäre ein.
Ja, man merkt schon, also Herr Oetker grenzt sich hier, anstatt sich zu öffnen und so mehr Tiefe zu ermöglichen, grenzt er sich schon sehr ab. Ja
aber bei so intimen Themen wie Haustier, da muss man schon sagen, da muss man auch eine Grenze ziehen. Wir wollen uns ja nicht dann über die Anwaltskanzlei Prinz und Bergmann in Hamburg miteinander, nicht?
Wobei, das wäre auch mal ganz spannend.
Wäre auch
mal
schön.
Folge Nummer 0004 war das. Es war ein harter Kampf zwischendurch um die Themen und auch um die Bewertung dieser. Hatten wir genug Tiefgang? Ich glaube, eine Frage, die am Ende nur unsere Hörer beantworten können. Das Buch von Alexander Retour, Luc Verlains erster Fall, hat auf jeden Fall eine Menge Tiefgang beim Essen zum Beispiel. Liest sich sehr gut, empfiehlt sich für den Strand und danach hat man Bock, dahin zu fahren. Und du kannst es nochmal eben sagen, du bist auch online präsent im Jahre 2017. Wie findet man dich?
Genau, das Hörbuch bei Audible. Also man kann mich auch mit meiner sanften Stimme 6 Stunden durchs Aquitaine führen lassen. Und dann alles zum Kommissar und Reiseführer. Und wo Luc gerne ist, gibt es auch noch unter lucverlin zusammengeschrieben.de.
Mehr zum Sack gibt es bei Facebook, bei iTunes, es gibt einen Blog dazu. Die Folgen sind auch zu finden bei Soundcloud. Sehr leicht zu finden, generell, wenn man einfach eingibt, Hashtag mit dem Sack. Und unsere Stimme aus dem Off, die Andrea, die hat auch eine Website. Mehr Infos zu ihr finden sich auch zum Beispiel über die Facebook-Seite. Alex, vielen Dank.
Martin,
au revoir.
Ich danke dir, Strasvutje, alter Genosse.